Liebe Schwestern und Brüder, wenn der Apostel Paulus schon ein Smartphone gehabt hätte, dann stünde unser Predigttext nicht auf Papier oder auf Pergament, sondern in einer Cloud, weil es ihm ein Anliegen gewesen wäre, dass jeder sofort und immer darauf Zugriff hat. Woher ich das weiß, das steht am Ende unseres Predigttextes aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, wo es in Vers 25 heißt: Liebe, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Das war ihm also ein Anliegen, dass jeder liest und jeder hört, dass es in jedem Herzen ankommt. Es ist ja heute erstaunlich, was die virtuelle Welt für Möglichkeiten bereitstellt. Gerade in der Corona-Zeit gab es ja so viele virtuelle Gottesdienste, die viele gesehen haben. In manchen Ländern ist dieser virtuelle Zugang die einzige Möglichkeit, über das Evangelium überhaupt etwas zu erfahren. Es gibt also einzigartige Möglichkeiten. In der zurückliegenden Woche kamen ja neue Songs der Rockgruppe ABBA heraus. Und was mich besonders beeindruckt hat, war, die hatten, das sind ja alles so Mit-70er, also etwas ältere Herrschaften, die hatten so einen Anzug an, dann waren da so verschiedene schwarze Dosen drauf befestigt, über den ganzen Körper verteilt, und dann macht es Bing und dann waren die plötzlich jung. Die wurden überblendet und es standen wie junge Leute auf der Bühne. Da habe ich mir gedacht, wenn wir als Schneewindhaus so einen Anzug hätten, könnten wir Bruder Fischer wieder als Jugendpfarrer einstellen. Die virtuelle Welt macht's möglich. Also, Digitalisierung bedeutet aber auch, wir leben immer mehr im virtuellen Raum. Und der virtuelle Raum bildet aber nicht das reale Leben ab. Und da kommen wir zu den Schwierigkeiten des virtuellen Raums. Da kann zu viel überblendet und verändert werden, was in der real existierenden Welt nicht geht. Gerade jetzt, wo wir vor Wahlen stehen, ist ja bekannt geworden, dass es große Internetfirmen gibt, die sich genau darauf spezialisiert haben. Wie beeinflusse ich das Wahlverhalten von Massen? Das heißt, das betreute Denken, die betreute Entscheidung, die läuft heute so, dass du den Betreuer gar nicht mehr siehst. Der ist nicht mal virtuell fassbar, der ist so weit im Hintergrund, dass man seine Spuren eigentlich gar nicht mitbekommt. Also ich sage mal zurück zum Apostel Paulus, er hätte schon seinen Brief in die Cloud gestellt, aber er hätte uns trotzdem dazu angeleitet, dieses wirkliche Leben, das reale Leben zu führen und zu pflegen, also den geistlichen Raum zu betreten und nicht nur den virtuellen Raum. Und darauf wird es immer mehr ankommen. Im virtuellen Raum kann ich eine Gemeinschaft verlassen, sobald sie mir nicht mehr gefällt. Aber im geistlichen Raum bin ich in sie eingebunden und sollte auch in schwierigen Zeiten bei ihr bleiben. Das ist eine andere Art der Herausforderung. Im virtuellen Raum kann ich mir aussuchen, was mir gefällt. Im geistlichen Raum, in der realen Gemeinschaft, kommt es darauf an, dass ich ein Glied an einem lebendigen Organismus bin, mit allem, was dazugehört. Also, der Text, den ich jetzt verlesen möchte, lädt uns ein, diesen geistlichen Raum zu betreten und darin zu wachsen. Ich lese also 1. Thessalonicher 5 ab Vers 14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Drei Themen Bereiche stechen hier heraus, die dem Apostel Paulus besonders wichtig sind in einer Gemeinde, die er nur innerhalb von 3 Monaten gründen konnte und dann musste er sie schon wieder alleine lassen, weil er fliehen musste. Also gab es vieles nachzuräumen und das wollte er mit seinem Brief erstmal anfassen. 3 Dinge sind ihm wichtig. Er sagt, auf die Gemeinschaft achten, auf das eigene Herz achten, auf das Geisteswirken achten. Die Klammer dieses Textes ist relativ schnell zu erfassen. Wir lesen also ganz vorne, dass er schreibt, wir ermahnen euch aber. Das Wort für ermahnen hat jetzt nicht den Zeigefinger einer Belehrung zum Inhalt, sondern das, was dort steht, heißt eigentlich, ist das Fachwort für Seelsorge. Also in einer seelsorgerlichen Zuwendung bitte ich euch, so müsste man es jetzt mal übertragen, aus seelsorgerlichen Gründen ist es mir wichtig, euch auf Folgendes hinzuweisen. Also oder anders gesagt, für die Seelsorge ist wichtig das, Punkt, Punkt, Punkt. Das steckt hinter Ermahnen. Es ist also eine Ansprache an unser Innerstes, an unsere Gemeinschaftsbeziehungen und an unseren Umgang mit dem Heiligen Geist. Und am Ende, wo dann der Apostel Paulus einen Segen spricht oder ihn aufschreibt, dort lesen wir dann, der Gott des Friedens heilige euch. Heiligen heißt ja Lebensveränderung durch Nähe zu Gott. Dass mein Leben verwandelt wird an ganz bestimmten Punkten. Dass ich vorankomme. Dass das Wachstum geistlichen Lebens möglich wird. Also die Seelsorge, die am Anfang erwähnt wird, zielt auf eine tiefere Hineinnahme des Lebens in die Gemeinschaft mit Gott. Und das nun an diesen 3 Themen. Ich fange mal mit dem ersten an. Auf die Gemeinschaft achten. Wir bekommen jetzt hier ganz viele, ganz praktische Hinweise. Nun ist ja Gemeinschaft so ein Thema. Ich sage immer, Gemeinschaft ist wie ein Konto. Da kann man nicht nur abheben, da muss man auch einzahlen. Wer das also mit seinem Konto zu Hause probiert, der will nur abheben, aber nicht einzahlen, der landet ganz schnell im Dispo-Kredit und der ist hoch verzinst. Also in einer Gemeinschaft muss ich auch richtig drin sein. Ich muss mich in sie richtig hineinbegeben, meinen Platz darin einnehmen und ihr nicht nur dann folgen, wenn es Spaß macht oder wenn ich aktuell Gewinn davon habe. Eine Gemeinschaft ist ein Organismus. Mein Organismus geht durch Krankheitszeiten und erfreut sich an Gesundheit. Aber er ist immer mein Organismus. In einer Gemeinschaft gehe ich durch Herausforderungen und trage sie mit. Und ich gehe durch ganz frohe, beschwingte Zeiten. Aber ich bleibe immer an dieser Gemeinschaft. So, und jetzt beantwortet der Apostel Paulus die Frage, worauf kommt es dabei an? Und dann nennt er ein paar konkrete Hinweise, konkrete Bereiche. Also zum Beispiel heißt es hier, weist die Unordentlichen zurecht. In 2. Thessalonicher 3, also ein bisschen vor unserem Text, da wird erklärt, was das für Leute waren. Das sind also Leute gewesen, die durch Müßiggang auffielen, die keiner Arbeit nachgingen, die gedacht haben, ich bin doch hier in der Gemeinde, da werde ich durchgebracht, die schleusen mich durch, warum noch auf Arbeit gehen, lohnt sich doch gar nicht. Und da sagt der Apostel Paulus, sowas geht nicht. Dass ihr einen Müßiggang, also eine unordentliche Lebensführung in eurer Mitte duldet. Warum? Was ihr duldet, damit macht ihr euch einverstanden. Und womit ihr euch einverstanden erklärt, das merken dann alle Neubekehrten, die da reinkommen und die machen das genauso. Es kommt also darauf an, dass diejenigen, die vielleicht aus einem schwierigen Elternhaus stammen oder die eine schwierige Prägung hatten, dass sie angeleitet und mitgenommen werden, ihr Leben immer besser auf die Reihe zu bekommen. Dass es mindestens die Mühe darum gibt und dass wir sozusagen den Müßiggang, wie er hier beschrieben wird, nicht befördern. Das ist in einer Gemeinschaft so. Was geduldet wird, damit erklärt man sich irgendwie wie einverstanden. Und das hat eine entsprechende Wirkung auf alle. Und dann heißt es ja immer, ne, der durfte doch auch das, warum muss ich jetzt? Und die durfte und ich muss jetzt? Das ist doch ungerecht. Wir vergleichen uns ja so gern. Und das Vergleichsdenken ist trotz über 2000 Jahre Kirchengeschichte bis heute noch nicht ganz überwunden, habe ich so mitbekommen. Das findet noch statt. Und jetzt braucht es einen Maßstab der Lebensführung, der für alle gleichermaßen gilt, egal in welchem Leben wir drin sind, der für uns alle gilt, damit wir in der Gemeinschaft mit Gott wachsen können. Das ist wichtig. Zweitens, tröstet die Kleinmütigen. Das ist ja auch etwas Wichtiges, dass auf Menschen, die im Augenblick keinen großen Glauben haben können, warum auch immer, das steht gar nicht hier. Kleinmut heißt, jemand ist in der Erwartung, dass Gott irgendwas tun könnte, im Leben sehr schmal aufgestellt. Ja, also bei mir tut er nichts, bei den anderen immer so viel. Ich hänge hier rum und bete, da passiert nichts und die anderen erzählen ihre Zeugnisse, laufen von vorn in der Gemeinde. Aber ich habe nichts zu erzählen. Wahrscheinlich bin ich ihm nicht so wichtig oder ich mache alles falsch im Glauben oder irgendwo bin ich komisch, vielleicht bin ich ja einfach nur komisch und die anderen sind nicht komisch und dann hat er mit mir so viele Schwierigkeiten. Die unterschiedlichsten Interpretationen gibt es an dieser Stelle. Jetzt heißt es nicht, also sagt denen mal, wo es lang geht, sondern tröstet. Ein Trost ist keine Belehrung. Trösten heißt im tiefsten ein Ermutigen, das die Tiefe der Seele der Betroffenen erreicht. Ein Mut machen, dass aus ihrem Leben etwas Großes werden kann. Und dass sie dem Augenblick des Stillstandes oder der Nichtveränderung im Leben, dass sie daraus nicht ableiten sollen, dass Gott sie beiseite gestellt hätte. Aus der Seelsorge weiß ich, wie viele Menschen an diesen Punkt ankommen. Wir sind ja alle Erfolgsleute, also mindestens behaupte ich das mal, also viele wollen schon einen gewissen Erfolg haben in ihrem Leben. Und wenn der ausbleibt, dann stellt sich immer die Frage, ja, wo ist denn eigentlich Gott hier? Was macht er denn gerade? Und wenn er nicht genug macht, dann kommt der Kleinmut als Option ins Feld. Guck mal, bei dir wird es nicht. Musst du gar nicht laut aussprechen. Es ist eine Herzenshaltung. Es ist eine tiefe Einstellung, die nach innen gerichtet ist. Guck mal, bei dir wird es nicht. Kannst machen, was du willst, klappt nur bei anderen. Und jetzt ist der Trost wichtig. Der Trost, der das sagt, du hör mal, ich war auch mal in einer solchen Lage, wo du jetzt bist und da hat mir das und das geholfen. Trost bedeutet immer, ich trete herab auf die Ebene des Kleinmütigen oder der kleinmütigen Person und sage, mir ging es auch mal so. Ich war nicht besser. Und da hat mir das und das geholfen. Das lesen wir in 2. Korinther 1, dass wir mit dem Trost andere trösten sollen, mit denen Gott uns zuvor getröstet hat. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Es gibt Menschen, die haben viele ungetröstete Bereiche in ihrem Leben. Die sind selber nicht getröstet. Wie sollen sie andere trösten? Das Trösten ist so wichtig für eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ohne Trost ist in der Regel auch eine Gemeinschaft ohne Vertrauen. Es ist der Trost, der das Vertrauen in einer Gemeinschaft aufbaut. Nochmal, die Unordentlichen sind eine andere Kategorie, die brauchen eine Ansage. Aber die Kleinmütigen, die brauchen einen Trost, der die Not aufnimmt und hilft, sie zu überwinden, wenn sie sich denn dafür öffnen möchten. Die Schwachen, auch sie treten in den Blick. Tragt die Schwachen. Also es ist wie bei einem Hirten, der die schwachen Schafe, die mit dem Laufen nicht mehr so zurechtkommen, der sie sozusagen trägt. Die Schwachen, das sind Leute, die, sagen wir mal, in besonderer Weise gehandicapt sind. Nicht unbedingt körperlich, aber gehandicapt vielleicht auf ganz andere Weise. Es gibt Schwächen, die sich aus unseren Begabungen ergeben, dass ich bestimmte Dinge nicht so gut kann und immer wieder ähnliche Fehler mache. Es gibt Schwächen, sagen wir mal, gerade auch was das Vertrauen angeht. Leute tun sich manchmal schwer, einer anderen Person zu vertrauen, weil das mit bestimmten Erlebnissen zusammenhängt. Sie sind in Sachen Vertrauen einfach geschwächt. Da braucht es eine Hilfe. Da braucht es ein Miteinander den Weg gehen. Und dann geht es weiter, dass wir doch auch die Unvollkommenen, also das heißt ja eigentlich dass wir geduldig sein sollen gegen jedermann. Wann brauche ich denn Geduld? Geduld brauche ich immer dann, wenn sich Dinge nicht so schnell ändern, wie ich es gerne hätte. Habe ich dir nicht bei unserer letzten Diskussion schon gesagt, dass wenn du mit deinem Finger immer so auf mich zeigst, dass das schlecht ist? Jetzt passiert das aber wieder. Und nochmal, verstehst du? Die Veränderung findet zu schnell nicht statt. Habe ich dir nicht gesagt, dass du diese Bemerkung mir gegenüber nicht sagen sollst, weil ich das so und so empfinde? Jetzt kommt die aber trotzdem nochmal. Das heißt, Veränderungen brauchen Zeit. Verändere mal eine Gewohnheit in deinem Leben. Das ist nicht so einfach. Das ist auf alle Fälle kein Schnelldurchlauf. Da habe ich ein gutes Ziel, dann kriege ich es zweimal hin, beim dritten Mal geht es wieder schief und beim vierten Mal und beim fünften Mal schaffe ich es wieder. Also es gibt Prozesse der Veränderung, die brauchen Zeit. Und diese Zeit sich zu geben in einer Gemeinschaft, zu sagen, ich sehe ja, ich spüre ja, du möchtest es. Ich kaufe dir ab, du willst ein gutes Ziel erreichen. Und dann bin ich auch geduldig, bis du es erreichst. Das ist auch für die Seelsorge sehr wichtig, weil Veränderungen, egal wie oft sie ausgesprochen wurden und wie oft man auf sie hingewiesen hat, die finden nicht immer schnell statt. Es braucht bei bestimmten Dingen ein Zeitfenster. Und dann geht es weiter, wo es hier heißt, also seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jetzt wird es ja heiß. Paulus hat ja hier eine Gemeinde vor Augen. Er spricht ja nicht zur Welt, verstehst du? Also er rechnet jetzt damit, dass es auch den bösen Impuls, die Beleidigung, das böse Verhalten mitten in der Gemeinde gibt. Davon geht er aus. Also ich finde das sehr realistisch, muss ich mal sagen. So etwas kann es immer wieder geben. Jemand hat es einfach mal satt und stößt eine beleidigende Bemerkung aus. So etwas kann in den frömmsten Kreisen passieren. Wir missverstehen uns, wir beleidigen uns, ohne es zu wollen, aber es passiert. Paulus sagt jetzt nicht, sowas hätte nicht passieren dürfen, das ist nutzlos. Wenn es passiert ist, steht es im Raum. Er sagt aber, wenn du in der Gemeinschaft wachsen willst, in der du drin bist, dann trittst du wegen dem Bösen nicht aus der Gemeinschaft aus, sondern du beantwortest das Böse mit Gutem. Das ist für uns alle ein Lernprozess. Da ist niemand gleich Weltmeister. Das heißt, wenn ich Böses mit Bösem beantworte, wenn ich also Scheltwort mit Scheltwort beantworte, wächst das Böse in der Gemeinschaft. Dann wird es für alle ungemütlich. Wenn ich aber die Fähigkeit von Gott bekomme, zu sagen, auf die erlittene Beleidigung reagiere ich nicht mit einer ebensolchen Beleidigung, sondern ich versuche, einen guten Ton zu finden. Auf den Vertrauensmissbrauch, dass jemand etwas Persönliches weitererzählt hat, obwohl er mir versprochen hat, es nicht zu machen. So etwas kann ja auch mal passieren. Also auf so einen Vertrauensmissbrauch reagiere ich nicht mit totaler Skepsis und Selbstisolation, sondern ich versuche, das auszuräumen und wieder zu vertrauen. Ich beantworte das Böse nicht mit demselben Bösen. Dazu brauchen wir ein gesundes Herz. Ein Herz, das im Evangelium ruht und mit dem Evangelium lebt. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, auf das eigene Herz achten. Es ist doch erstaunlich, was der Apostel Paulus hier für Ratschläge hat. Er sagt zum Beispiel, seid alle Zeit fröhlich. Also er hat nicht vor, eine Kriegsgramm-Gemeinde zu gründen, wo alle verkniffen im Gottesdienst sitzen und auf die nächste Katastrophe warten und die Endzeit besprechen und wie schlimm das alles wird, sondern er hat eine Gemeinde vor Augen, die fröhlich ist, die lachen kann. Und wo, ich sag mal, das Aufräumen des Lebens auch mal so weit stattgefunden hat, dass man mal einen Witz über sich selber machen kann. Oder wie auch immer, dass es eine Beschwingtheit gibt, wo nicht jedes Wort gleich auf der Goldwaage liegt. Seid fröhlich, alle Zeit. Es gibt eine Freude im Glauben, die auch anderen hilft, fröhlich zu werden. Ich habe heute gehört, dass es in Deutschland ungefähr 5 Millionen depressive Menschen gibt. 5 Millionen, und das ist nur die offizielle Zahl. Ich glaube, dass die Dunkelziffer viel größer ist. Das sind Menschen, die im Augenblick keine Freude haben. die von Herzen nicht lachen können, denen es aus den unterschiedlichsten Gründen schwer ist, im Leben voranzukommen. Und wisst ihr, was ich noch gemerkt habe? Solche Leute, die gehen besonders gerne in eine fröhliche Versammlung, weil sie da ein Stück herausgeführt werden aus der Dunkelheit, die sie im Augenblick nicht ablegen können. Keine Freude, es geht nicht um eine Fröhlichkeit, die zu Lasten irgendeiner Person geht, aber eine Freude, die ein Stück einen Mitnahmeeffekt hat, die ihnen Aufwind unter die Flügel gibt. Diese Freude, die wünscht sich der Apostel Paulus, dass wir in ihr leben. Und diese Freude habe ich nur in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn mein eigenes Leben immer leichter wird, wenn die Beschwernisse aufgeräumt werden, wenn offene Fragen beantwortet werden, wenn Verletzungen heil werden, dann kann ich diese Freude haben. Zweitens sagt er, betet ohne Unterlass. Achte auf dein Herz, indem du ohne Unterlass betest. Damit ist es nicht gemeint, dass ich das jede Minute schaffe, aber dass ich in einer Kultur des Gebets lebe, dass ich oft mit Gott im Gespräch bin, dass ich ihm meine Last anvertraue. Das betet ohne Unterlass heißt eben auch bittet. Bittet ohne Unterlass. Es ist so wichtig, dass wenn wir Nöte haben, wo wir keine eigene Lösung in der Hosentasche haben, wenn es Beschwernisse gibt, Lasten, die einfach unsichtbar sind, aber die in meinem Leben gerade zu Buche schlagen und ich kann es ja nicht ändern, dass sie da sind, dass ich sage, Herr Jesus, ich sehe kein Land, aber eines mache ich. Ich liefere dir diese Not aus. Ich räume sie aus meinem Herzen heraus und lege sie vor dir ab, weil du bist der Einzige, der damit klarkommt. Das heißt, ich dulde die Not in dem Sinne nicht, sondern ich räume sie aus, ich übereigne sie Jesus. Das kann ich oft im Gebet machen. Oder ich sage, Herr Jesus, hier ist eine Person, mit der habe ich nicht so viel zu tun, aber ich segne sie in besonderer Weise. Tu ihr wohl. Das sind alles Gebete, die ich sprechen kann. Und jetzt sagt die Heilige Schrift, durch solche Gebete wird das Herz frei, dass die Freude immer mehr Raum findet. Und es heißt, seid dankbar für alles oder in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wisst ihr, Dankbarkeit ist ja auch eine Form des Betens. Die entsteht ja nicht von alleine. Wer nicht dankt, der wird auch nicht dankbar. Das Dankbarwerden setzt das Danken voraus. Und das heißt ein Stück, dass ich einen Blick durch die Dankbarkeit, bewahre ich mir einen Blick für all das Gute, das es in meinem Leben gibt, auch wenn ich gerade unter einer Last stehe. Ich bewahre mir den Blick auf den Segen Gottes. Und Dankbarkeit heißt, ich nehme das Handeln Gottes an. Wer dankt, der nimmt an, der nimmt etwas an. Wenn ich also ein Geschenk von jemandem bekomme und ich sage Danke, dann habe ich das angenommen. Wer dankt, der nimmt von Gott etwas an. Und wenn wir jetzt viel im Danken sind, können wir sagen, Herr, offenbar hast du mir ein Kreuz aufgeladen, das ich gerade so als solches entdecke. Ich nehme es an. Ich danke dir dafür. Es wird mir zum Guten ausschlagen. Dank heißt nicht, dass ich das nur dann vollziehe, wenn ich fröhlich bin. Ich danke für alles, wo ich die Hand Gottes dahinter sehe. Und auch dann, wenn es ein Beschwernis ist, wenn es eine Last ist, die ich am liebsten loswerden würde, sehe ich aber die Hand Gottes dahinter, dann sage ich, Herr, ich nehme das an. Es ist ein mühevoller Weg, aber du hast eine gute Absicht. Ich glaube deiner Liebe. Du hast eine gute Absicht. Das ist mir immer wieder so gegangen, dass diese Art der Dankbarkeit, die auch eine Annahme der göttlichen Wege darstellt, zum Segen wird. Und das Letzte, auf das Geisteswirken achten. Das heißt hier, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Das Dämpfen des Geistes bedeutet, ich lasse mich nicht unmittelbar von Gott ansprechen. Nun gibt es prophetische Worte, die treffen zu, andere sind eher seelische Produkte, es gibt Seelenprodukte, die als Prophetien verkauft werden und es gibt echte Prophetien. Es gibt Gottes Reden und Menschenreden, seelisches Reden und Gottes Reden. Der Markt ist voller Möglichkeiten. Und jetzt sagt Gott, achte darauf, dass du einen Blick für das Echte bekommst. Verachte nicht grundsätzlich die Wege, die Gott benutzt, um zu dir zu sprechen. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich kann mir die Leute ja nicht immer aussuchen, die Gott in Stellung bringt, um zu mir zu reden. Er nimmt einfach irgendwelche und redet durch sie zu mir. Und dann ist es wichtig, dass ich nicht auf den Menschen sehe, sondern auf Gott, der gerade zu mir spricht. Dass ich das nicht von Sympathie oder Antipathie gegenüber dem betreffenden Menschen abhängig mache. Dass ich einfach offen bin, Gott zu begegnen, wie auch immer und wo auch immer er es will. Dann ist es so, dass ich das gar nicht immer hören will, was er mir zu sagen hat. Es gibt ja, wir wissen das von Mose, als der hörte, Mensch, du sollst das Volk aus Ägypten führen, war der alles andere als begeistert. Also die Wünsche Gottes an mein Leben lösen bei niemandem immer nur Begeisterung aus. Es sind manchmal auch Wege, die etwas kosten, die uns etwas abverlangen, wo wir aber sagen, wenn du es bist, Herr, dann will ich dir folgen. Manche Veränderung in unserem Leben, die kostet etwas. Die ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und das alles hat mit dem Umgang des göttlichen Redens zu tun. Prüft aber alles. Woran soll ich denn eine prophetische Rede prüfen? Ich würde mal sagen, zuallererst am Wort Gottes. Das Wort Gottes selbst ist der Prüfstein für das, was dort ausgesprochen wird. Und da fällt manches durch, weil es der biblischen Weisung nicht gerecht wird. Wenn also jemand auf die Gedanken kommen würde, sagen, du, Gott hat mir gerade gesagt, soll mich von meinem Mann scheiden lassen, würde ich sagen, leg das erstmal beiseite, dann lese ich was anderes in der Bibel. Oder wenn gesagt wird, naja, ich habe zwar was geklaut, aber Gott hat mir gesagt, es ist nicht so schlimm. Da würde ich auch sagen, du, ich weiß nicht, auf was für eine prophetische Amsel du da gerade gehört hast, aber das solltest du nochmal gut überlegen. Da gibt es noch ein paar andere Aussagen dazu. Also wo eine Weisung vielleicht den subjektiven Wünschen entspricht, aber dem Wort Gottes widerspricht, müssen wir sie beiseite legen. Aber es gibt prophetische Worte, wo du spürst, das sind im Grunde Anwendungen des Wortes Gottes an auf mein Leben. Hier bewegt sich Gott darin und er erteilt mir eine Weisung. Ich sollte ihr folgen und ihr gehorsam sein. Ich habe das erlebt in einem Fall, dass mir der Impuls kam, besuche jetzt mal eine ganz bestimmte Schwester, das war, als ich im Gemeindedienst stand. Geh hin und besuche sie. Sie braucht dich jetzt da, davon habe ich auch noch gar nicht gehört, dass die mich braucht. Aber na gut, ich gehe mal hin. Da bin ich hingegangen und da hat die mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass Sie, Herr Pfarrer, da draußen stehen, hätte ich nicht aufgemacht. Ich war also kurz davor, den Glauben sowas von beiseite zu legen, dass ich dachte, hier bin ich ja fast zu spät gekommen. Aber da sie dachte, der Postbote klingelt, es kommt ein Paket, nun war ich's bloß, war die Tür aber schon mal offen und ich kam da rein. Und als ich da drin war, konnte ich mit ihr reden. Und sie kam zurück zur Gemeinde. Ich habe sie dann sogar noch beerdigt, das ist eine ältere Dame gewesen. Sie kam aber zurück zur Gemeinde und ist nicht von Jesus weggelaufen. Aber der Anfang war ein Reden Gottes. Geh dahin und mach diesen Besuch. Ich hatte gar keine Ahnung, warum. Also das Reden Gottes kann vielfältige Dinge meinen. Wichtig ist, dass wir uns darauf einlassen, dass wir Gott eine Chance geben, dass er uns bewegen kann. Dass er mit uns unterwegs sein kann. Es kann auch mal sein, dass er sagt, tu das nicht, lass was sein. Aber dass wir ihm folgen und dass wir uns an ihn hängen. Prüft aber alles und meidet das Böse in jeder Gestalt. Dazu will uns ja der Heilige Geist, der uns heiligt, helfen, dass wir aus der Vermischung herausfinden, aus der Vermischung zwischen seelischem und geistlichem, aus der Vermischung zwischen ein bisschen christlichen Glauben und ein bisschen Esoterik, wie das manche machen. Wir müssen aus der Vermischung raus. Und wer mal in der Esoterik drin gehangen hat und jetzt zu Jesus findet, der hat wirklich eine Entmischung vor sich, die nicht ganz so einfach ist. Aber das sind alles Prozesse, die gehören zum Glauben dazu. Das ist ganz wichtig. Oder es ist so, dass manche Leute in ihrer Kindheit sehr früh Verantwortung übernehmen mussten. Da war die Kindheit viel zu früh zu Ende. Und die Eltern haben ihnen viel Verantwortung aufgeladen, viel zu früh im Leben. Und jetzt sind das meistens Menschen, die anderen immer sehr viel Gutes tun wollen, aber sie haben Schwierigkeiten, für sich selber zu sorgen, weil sie immer nur für andere da sein sollten. Auch hier muss was in Ordnung gebracht werden. Hier braucht es eine Hilfe Gottes, der das sagt, komm, geh jetzt mal diesen Schritt und lass dich mitnehmen, dass in deinem Inneren alles neu geordnet und gesundet wird. Das ist ganz wichtig, dass wir Gott viel zutrauen, denn auch wenn er uns etwas abverlangt, hat er den Wunsch, uns zu segnen. Und damit bin ich beim Schluss dieses Textes. Paulus spricht einen Segen aus, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Am Ende der Wege Gottes steht immer ein Segen, weil er auch dann, wenn er uns korrigiert, uns immer noch heiß und innig liebt. Diese Liebe Gottes kann ich also nicht nur am Wohlergehen und am Erfolg meines Lebens festmachen, sondern daran, dass die Hand Gottes hinter all den Ereignissen ist. Sie ist, die mich betreffen. Sie ist hinter dem Kreuz, das ich zu tragen habe, genauso wie hinter der Freude, in die ich einwilligen darf. Die Liebe Gottes ist hinter dem Weg der Beschwerlichkeiten des Lebens im äußeren Bereich, im Alter, in der Krankheit genauso. Hinter den Begrenzungen der Krankheit ist er manchmal genauso wie hinter der beflügelten Atmosphäre eines Gottesdienstes. Gott ist hinter vielen Dingen und die Weisheit ist, ihn dort willkommen zu heißen und anzunehmen und seine Führung für unser Leben aus seiner Hand zu nehmen und zu sagen, Herr, ich weiß, du redest nicht nur zu mir selber, du handelst auch durch die Gemeinschaft, zu der ich gehöre, an mir. Also will ich die Gemeinschaft achten, zu der ich gehöre. Ich will sie pflegen und ich will in ihr ganz verbindlich leben. Aber du achtest auch auf mein Herz und ich darf auch mein eigenes Herz nicht vernachlässigen, die Vorgänge in meinem Herzen ernst nehmen. Und das will ich auch tun. Und er sagt, achte auf das Wirken des Heiligen Geistes, wo er dir ein Nein oder ein Ja gibt, wo er eine Tür öffnet oder eine schließt oder wo er dir etwas mitteilt, das du unbedingt aufnehmen solltest. Achte auf den Heiligen Geist. Und auch das ist eine Dimension, die ganz wichtig ist für unser inneres Wachstum. Und wenn wir in diesen drei Bereichen wachsen, dann dürfen wir wissen, Gott lässt alles gut werden. Auch aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Auch aus den Rückschlägen, die wir erlitten haben. Auch aus den Niederlagen, die manchmal zu Buche schlagen. Kann Gott immer noch etwas machen, wenn sie in seine Hand kommen. Und so gewinnt unser Leben eine frohe Perspektive, eine Freude, die uns hin zur Dankbarkeit und zur Anbetung führen darf. Amen. Dass du mit Barmherzigkeit und Liebe auf uns alle siehst. Du führst uns hinein in den geistlichen Raum und du hilfst uns darin zu wachsen. Dafür danken wir dir von Herzen. Und wir danken dir auch dafür, dass du es mit jedem und jeder von uns herzensgut meinst. Du hast ein gutes Ziel für unser Leben im Auge. Und wir danken dir, dass du uns auch dort nicht schonst, wo wir zu Veränderungen gerufen sind und in diese einwilligen dürfen. Hab Dank, dass du das gute Ziel im Auge behältst. Und habe Dank, dass du uns hilfst, den Weg in deiner Nachfolge zu gehen. Danke für den Heiligen Geist. Danke für dein Wort. Und hab auch Dank für deine Begleitung, dass du wirklich bei uns bist, alle Tage. Und dass wir uns auf dich verlassen können, egal von welcher Seite der Wind weht, ob von hinten oder von vorn. Und hab Dank, dass du uns zusagst, dass wir alle Zeit zu dir rufen dürfen und dass du unser Gebet hörst. So ehren wir dich von ganzem Herzen. und sagen dir Dank für das Gute, für die Freude, für die ganzen Verwandlungen unseres Lebens, für die wir dich nur anbeten können. Und wir sagen dir genauso Dank für dein Kreuz und für die Veränderungen, die uns etwas kosten. Alles kommt aus deiner Hand. Und wir loben und preisen dich darüber, dass wir auf ein gutes Ziel zuleben dürfen. Du selbst bist unser Ziel, die Gemeinschaft in deinem Licht, in deiner Gnade. So mache uns lichtfähig, Schritt für Schritt auf unserem Wege, dass du uns gebrauchen kannst an anderen Menschen und wir ein Lobpreis deiner Herrlichkeit sein können. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.